Ich freue mich, dass ich mal hier bin. Wir haben schon so lange als Gemeinden gemeinsamen Kontakt, dass das eigentlich mal dran war. Wir waren ja vor Jahren hier zu einem Gemeindeausflug. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Und nun haben wir also schon vor einiger Zeit abgesprochen, wir machen mal so einen Tausch. Das heißt dann immer Kanzeltausch, aber ich sehe, eure ist noch hier und meine steht auch noch dort. Aber ihr wisst schon, ich darf ganz herzliche Grüße bestellen von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Templin. Wir heißen seit dem vergangenen Jahr so als Beiname Kirche am Wassertor. Wir hatten ja unser großes Jubiläum, 175 Jahre, das ist schon eine schöne stattliche Zahl. Und da haben wir uns überlegt, für die Zukunft nachzudenken, ob wir nicht auch unseren Namen etwas modernisieren können. Und unser Gemeindehaus befindet sich in Templin genau am Wassertor. Und wenn man in die Bibel schaut, dann wird man feststellen, dass dort das Wassertor eine wichtige Rolle spielt, nämlich bei Nehemia. Das Volk war zurückgekehrt, hat die Stadtmauern mühselig aufgebaut, es ging alles nicht so wirklich voran. Und dann kam nicht die von da oben, sondern die Bevölkerung auf dem Gedanken, wir wollen wieder ganz neu mit Gott anfangen. Und so baten sie darum, dass aus dem Gesetz vorgelesen würde, was dann Esra auch vor dem Wassertor getan hat. Und dort gründete sich dann die jüdische Gemeinschaft als Gottesvolk wieder ganz neu. Gibt es einen passenderen Namen für eine Gemeinde heutzutage mit dieser Parallele? Und dann ist dieser wunderschöne Satz, die Freude am Herrn ist eure Stärke, genau dort gesprochen worden. Und so haben wir uns also diesen Namen gegeben, Kirche am Wassertor, und sind froh, während für unsere ökumenischen Freunde evangelisch-freikirchliche Gemeinde immer ein Zungenbrecher war und man sich jedes Mal darauf freuen konnte, was nun diesmal verkehrt gesprochen wird an diesem Namen, ist das jetzt schön, Kirche am Wassertor hat sich schön eingebürgert. Zwei berühmte Theologen des 20. Jahrhunderts, Karl Barth und Thielicke, waren sehr gut befreundet. Karl Barth war schon ein ziemlich alter Mann, war schon, man würde heute sagen, ein Greis, und nahm deshalb an Theologenkongressen nicht mehr teil, Thielicke schon. Und einmal fand einer in der Heimatstadt von Karl Barth statt, nämlich in Basel. Und Thielicke hat bei ihm übernachtet. Karl Barth hat ihm erklärt, er ist alt, er braucht seinen Schlaf. Wenn er also Thielicke nach dem Kongress und dem üblichen Theologenbierchen dann abends nach Hause kommt, dann bitte aufpassen. Das obere ist der Lichtschalter, das untere ist die Klingel. Bitte nicht klingeln. Thielicke kommt abends nach Hause, ihr könnt euch schon vorstellen, was passiert. Er kommt nach Hause und drückt auf den Lichtschalter und es gibt kein Licht. Was macht man dann? Man drückt nochmal drauf. Muss doch mal irgendwie Licht angehen. Und dann fällt ihm ein, ach du Hilfe, der falsche Schalter. Und er drückt dann den richtigen Schalter, aber da geht schon die Tür auf. Ein ganz verschlafener Karl Barth steht vor der Tür, in der Tür. Und er sagt dann zu ihm, als Thielicke sich schon total entschuldigen will, dass das nun alles, sagt er, ist doch kein Problem. Das ist nun mal bei uns Theologen so. Licht sollen wir machen. Und was machen wir? Viel Lärm. Licht sollen wir machen, aber was machen wir? Viel Lärm. Lebt als Kinder des Lichts, ist der Wochenspruch, entnommen aus dem Text, den wir vorhin hören durften. Lebt als Kinder des Lichts. Licht ist ja ein Phänomen. Und die großen Wissenschaftler, ob das schon damals der Demokrit oder Aristoteles waren, ob es Galilei waren oder Newton oder Fraunhofer und Max Planck, sie haben sich alle mit dem Phänomen Licht auseinandergesetzt. Und ein junger Mann hat sich dann eines Tages geschworen und hat gesagt, er wird den Rest seines Lebens der Erforschung des Lichts widmen. Und diesen Mann kennen wir heutzutage alle, das ist Albert Einstein, der dann eben auch die Relativitätstheorie entwickelt hat. Es gibt 100 Milliarden mehr Lichtteilchen als Atome in unserem Kosmos. Und ohne Licht wäre unser Kosmos ja auch überhaupt nicht denkbar. Für uns ist Licht ja das erstmal, was uns Sehen ermöglicht und womit wir sehen können. Unterhaltet euch nie mit einem Physiker über Licht. Der wird versuchen, euch zu erklären, dass Licht gleichzeitig ein Teilchen und gleichzeitig eine Welle ist. Habt ihr die Zeit, dann erkläre ich euch da ein bisschen zu. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt unser Thema. Aber nichts ist schneller als Licht, weil Licht nämlich keine Masse hat. Und wenn ich höre, lebt als Kinder des Lichts, wünschte ich mir, dass mir das genauso wäre, keine Masse zu haben. Aber das gehört nun nicht dazu. Licht brauchen wir zum Leben. Ohne Licht gedeiht nichts auf dieser Welt. Licht ist die Grundlage der Photosynthese und damit die Grundlage aller Ernährung, aller Lebewesen hier auf dieser Erde. Und wir Menschen, wir haben ja das Licht uns dann auch nutzbar gemacht. Wir schneiden Metallplatten mit Lichtstrahlen. Und mit was für einer Stärke. Ich war ja eine Weile in Wismar und dort war ja die große Werft und da wurden diese großen Platten mit Lichtstrahlen geschnitten. Ich habe das mal in der Garage mit meiner Taschenlampe ausprobiert, hat nicht funktioniert, aber die machen das dort. Wir übermitteln Nachrichten mit Licht und unser ganzes Internet wäre undenkbar ohne Licht, weil in normalen Kabeln kann man gar nicht so viele Nachrichten gleichzeitig versenden wie mit Licht. Licht spielt also eine so große Rolle und ist doch so selbstverständlich. Und mir tun die Menschen leid, die eben kein Augenlicht haben und das eben gar nicht wahrnehmen können. Dabei sind wir auf dem Gebiet von Licht eigentlich gar nicht so weit. Wir können mit dem Ohr 12 Oktaventöne hören. Wir können aber nur eine einzige Oktave Licht sehen. Das darunter und darüber, das können wir gar nicht wahrnehmen. Röntgenstrahlen, Gammastrahlen und UV-Licht, was es da eben alles so gibt. Und wenn man immer denkt, diese Adler da oben, die da fliegen, hätten so gute Augen, dass sie da unten eine Maus sehen können, dann ist das nicht ganz wahr. Sondern eine Maus, die muss auch regelmäßig auf Toilette. Und dieses, was sie dann hinten rauslässt, das schimmert im UV-Licht violett. Und das ist das, was die da oben sehen. Und weswegen die sich dann darunter stürzen. Da muss eine Maus sein. Und erst im Flug erkennen sie dann auch Licht. Aber spielt ja eine so große Rolle, das Licht. Es gibt ja Menschen. Menschen, wenn die einen Raum betreten, dann geht das Licht an. Kennt ihr solche Leute? Das ist erstaunlich. Das sind nicht immer die, die am meisten wissen und am schnellsten vorangehen und vielleicht die wir vielleicht für die Erfolgreichen halten, sondern es sind Menschen mit einer ganz großen Güte, die sie so ausstrahlen können, dass es Licht und dass es hell wird. Hell in jeden Raum, in den sie kommen. Und nun schreibt Paulus an die Gemeinde zu Ephesus und er schreibt es damit auch an uns, obwohl er nicht geahnt hat, dass das, was er mal schreiben wird, unsere Bibel heute ist. Aber er schreibt das an die Gemeinde damals und auch an uns. Lebt als Kinder des Lichts. Das schreibt er an die Gemeinde in Ephesus. Ephesus war wohl somit außer nach Rom die größte Stadt der Antike, 200.000 Einwohner für damalige Verhältnisse. Man muss sich vorstellen, ohne Straßenbahn, S-Bahn und so weiter ging das alles. Ephesus war eine Handelsstadt, war ganz berühmt, der Artemis-Tempel, mit dem Paulus auch so seine Bekanntschaft machen musste, mit den Priestern dieses Diana-Tempels, wenn man es auf Lateinisch ausspricht, war eins der 7 Weltwunder. Und wenn Paulus den Leuten schreibt, ihr wart früher Finsternis. dann klingt das ja vielleicht als Beleidigung. Wenn ich jetzt die Predigt so begonnen hätte, ihr finsteren Typen, die ihr jedenfalls mal finster wart und dunkel, das ist nicht unbedingt unsere Lebenswelt. Wenn ich mal fragen darf, wer von euch, wer von Ihnen, also ich bin lieber bei du, darf ich das auch bleiben? Wer von euch stammt aus einem christlichen Elternhaus, aus einer christlichen Familie? Also ich zum Beispiel. Nicht? Finsternis, das ist für viele, die Kirchen besuchen, Gemeinden besuchen, nicht der Lebenshintergrund. Und so gibt es diese Geschichte von einem Jungen in einer Kirche, wo man beichten musste und wo der Pfarrer ihn dann nun bat, was zu beichten, und der Junge sagt, ich weiß gar nicht, was ich beichten soll. Da sagt der Pfarrer zu ihm, na, hast du nicht mal irgendwo geklingelt und ein Kaugummi so drüber geklebt und bist dann weggelaufen? Und da sagt der Junge, nein, Herr Pfarrer, aber die Idee ist gut. Nicht, ja? Wir dürfen getrost, uns nicht zu den, die meisten von uns nicht zu den finsteren Gestalten rechnen. Das hat für Kirchen und für Gemeinden große Auswirkungen, und zwar, bestraft mich jetzt nicht, nicht unbedingt positive Auswirkungen. Die besten Missionare sind immer die, die selber gerade missioniert wurden. Und wenn eine Kirche wie auch meine, die Baptisten wurden das ja nach den ersten 100 Jahren, wurden das ja auch zu einer Nachwuchskirche werden, lässt diese Licht sein, dieses Wissen um die Finsternis, die lässt dann nach. Was dann passiert ist in unseren Kreisen war, dass man oft Finsternis da gesucht hat, wo keine ist. Wo man dann, darüber hat sich sogar der Gründervater der Baptistengemeinden beschwert, wenn jemand seine Geschichte, seine Lebensgeschichte erzählt hat, um getauft zu werden, dann störte dem Onken diese Tränensucherei. Und für mich war es dann mal sehr befreiend, als ich jemanden gehört habe, der gesagt hat, er ist in einer christlichen Familie groß geworden, hat dort gelebt, er weiß nicht, wann er sich bekehrt hat. Er weiß nur, dass er irgendwann, dass es für ihn irgendwann soweit war, dass er sagte, ja, ich will meinem Herrn Jesus Christus folgen. Und das war für mich so erleichternd, der ich auch aus einer christlichen Familie stammte und hätte jetzt keine große von der Finsternis zum Licht Geschichte erzählen können. Und doch, früher, sagt Paulus, wart ihr Finsternis. Er sagt gar nicht, dass wir oder die Menschen, die eine Kirche oder eine Gemeinde besuchen, finstere Gestalten waren. Das werden die in Ephesus, man entschuldige mich da, zum großen Teil gewesen sein. Ephesus war berühmt oder sagen wir mal berüchtigt. Ephesus war ein großer Handelsplatz und ohne Korruption und ohne Betrug ging es da nicht ab. Und Ephesus war, wenn wir den Namen Diana hören, diesen Tempel, Diana war ja die Göttin der Jagd, aber Diana war eben auch die Göttin der Liebe und man diente dieser Göttin am besten durch einen Bordellbesuch, wenn das auf dieser Kanzel mal so gestattet ist, das zu sagen. Und wenn wir in der Bibel lesen, dass Paulus schreibt, dass er nicht möchte, dass eine Frau öffentlich im Gottesdienst wirkt, dann war das der Hintergrund. Die Leute damals im Mittelmeerraum kannten Frauen in religiösen Bezügen leider nur in einer solchen Berufsgruppe. Und Paulus hatte riesige Angst um die Mission, sagt er, wenn die reinkommen und sehen da vorne eine Frau, dann sagen sie, na, da wissen wir doch schon, wo wir hier sind. Und deswegen hat Paulus damals gesagt, dass er das nicht wünscht, aus missionarischen Gründen. Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt aber meine Behauptung, ich könnte mir vorstellen, dass wenn Paulus heute als Missionar heute in eine Gemeinde ginge und Frauen haben da nichts zu sagen, dass Paulus heute andersrum sprechen würde und er sagen würde, ihr macht ja eure ganze Mission kaputt. Überall sind Frauen mit in der Gesellschaft tätig, mündig und auch wegweisend tätig. Warum nur nicht bei euch? Das ist Ephesus. Ephesus war eben so. Und nun war es damals gar nicht so unüblich, auch mal die Religion zu wechseln. Es gab ja viele davon. Und in so einer Großstadt wie in Ephesus konnte man sich das gut aussuchen. Das ist ähnlich wie heute auch in Afrika. Wir staunen manchmal über diese riesigen Missionserfolge, aber in vielen afrikanischen Ländern tut es den Menschen nicht weh, wenn sie zu ihren 10 Göttern, die sie haben, noch Jesus mit dazunehmen. Das ist das große Problem, das viele Kirchen und viele Missionare in Afrika dann eben auch haben. Und was Paulus eben auch hatte. Dieses Problem, dass er sich nicht sicher sein konnte, folgen die Leute ganz und mit aller Hingabe ihrem geliebten Herrn Jesus Christus oder haben sie ihn dazugenommen? Und Paulus wusste, in Ephesus merkt man das daran, wie die sich verhalten. Hat sich das Leben verändert oder nicht? Das war die große Frage, die Paulus eben auch stellte. Lebt als Kinder des Lichts. Und es gibt eben bestimmte Sachen, die gehen nicht. Die funktionieren nicht und die kann man nicht machen, wenn man als Kind des Lichts lebt. Schön finde ich ja, dass Paulus ähnlich ist wie auch Jesus. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Paulus sagt, wandelt als Kinder des Lichts. Was Jesus nicht sagt und was Paulus nicht sagt, sind, werdet das. Werdet Kinder des Lichts, werdet das Licht der Welt. Er sagt, so nun, wir sind heute Morgen alle aufgestanden und wie ich euch ansehe, habt ihr auch alle in den Spiegel geschaut. Guten Morgen, ich kenne dich zwar nicht, rasier dich trotzdem. Das, was ihr da seht, wird nicht an diesem Tag zu einem Kind des Lichts, wird nicht zum Licht der Welt, wenn ich das, jenes und solches und anderes tue und mich anstrenge. Das ist es schon. Das, was ich da im Spiegel sehe, das, was meine Frau dann sieht, wenn ich mich zu Tisch setze, das, was meine Leute um mich herum sehen, wenn sie mich wahrnehmen, ist ein Kind des Lichts. Und ich muss es erstmal gar nicht machen, gar nicht tun. Jemand soll auf einer Allianzkonferenz in Bad Blankenburg einmal gesagt haben, dass er seinen alten Adam schon ein ganzes Jahr lang nicht gesehen hätte. Das bedeutet für Nicht-Eingeweihte, dass er ein Jahr lang nicht gesündigt hätte. Und dann soll, das kenne ich ja nicht, habe ich nicht erlebt, aber dann soll jemand aus dem Saal gerufen haben, dann frag mal deine Frau. Denn Martin Luther sagt auch schon, er ersäuft seinen alten Adam täglich, aber, den Spruch müsst ihr euch merken, das ist so schön, ich ersäufe meinen Adam täglich, aber das Aas kann schwimmen. Das ist, was Martin Luther eben sagt. Ich bin erzogen worden und groß geworden in christlichen Kreisen, wo Licht der Welt sein bedeutete, dass man einen heiligen Nimbus hätte, dass man irgendwo herausstach. Und diesen Nimbus der Heiligkeit, mir hat eine Diakonisse mal erzählt, warum Diakonissen Hauben tragen, damit sie sich mit ihrem Heiligenschein nicht gegenseitig blenden. Ja, dieser Nimbus führt dazu, dass wir eigentlich gar nicht, und das finde ich das Seltsame, aber das ist das Logische, Christen waren viele Jahrzehnte lang, vielleicht sind sie teilweise heute noch, gar nicht attraktiv. Gar nicht attraktiv, weil sie oftmals gar nicht wahrgenommen haben, dass sie Licht dieser Welt sind, als Geschenk Gottes. Sondern immer erzogen und eingebläut bekommen haben, ihr müsst das werden, ihr müsst das sein. Und vor lauter Anstrengung und vor lauter Überlegung, wie man das macht und auf welchen Gebieten und so weiter, ihr gebt ja alle brav euren Zehnten vom Brutto oder vom Netto. Habt ihr das schon mal geklärt? Da hängt euer Seelenheil von ab. Wie konnte man sich mit so vielen Dingen befassen? Und Jesus sagt, ihr seid. Und Paulus sagt, auch ihr seid Kinder des Lichts. Aber Paulus, anders als Jesus, muss da in Ephesus und vielleicht auch hier in Prenzlau und vielleicht auch bei mir in Templin ranfügen, aber dann lebt bitte auch so. Nicht, dann spielt das. Dann lebt das so. In der Schweiz, ich habe das gelesen und konnte es leider nicht nachforschen. Ich habe recherchiert und nicht gefunden, ich kann es also nicht belegen. Die Geschichte ist aber so schön und ich kann mir vorstellen, dass sie passiert ist. Haben Jugendliche einen dummen Streich gemacht und haben in einem Dorf einfach die Leute angerufen, nacheinander. Wer auf die Idee gekommen ist von denen, weiß ich nicht. Und haben einfach am Telefon nur gesagt, es ist alles rausgekommen. Und dann haben sie aufgelegt. Berichtet wird, wie schon gesagt, ich kann das nicht nachrecherchieren und will also nicht behaupten, aber ich kann mir das vorstellen, berichtet wird, dass manche Leute das für Blödsinn gehalten haben, aber es soll Leute gegeben haben, die sind weggezogen oder eben haben das Haus nicht mehr verlassen. Ja, nicht? Lebt als Kinder des Lichts. Das kann ja eine Drohung sein. Wenn da in der Bibel steht, es wird alles offenbar werden. Der schlimmste Satz, den jemand in einer Parteiversammlung sagen konnte zu einem anderen, war, ich werde hier mal gleich in aller Offenheit deine Meinung sagen. Dieses Licht macht doch auch Angst. Und wenn ich lese, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, was wird denn da offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi? Ja, dass wir Kinder des Lichts sind. Und dieses Licht, in dem wir leben, das unser Leben hell macht, ja, das auch dazu führt, dass wir wahrnehmen, wo wir uns nicht wie Kinder des Lichts verhalten, ist kein gleißendes Licht in einem Verhör bei der Stasi oder in diesen Agentenfilmen. Dieses Licht ist das Licht der Wärme und Liebe und Güte Gottes, das Licht der Barmherzigkeit unseres Herrn. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, wahrzunehmen. Lebt als Kinder des Lichts, steht in der Bibel drin, ist unser Wochenspruch für diese Woche, ist regelmäßig Predigtext gewesen. Und dann frage ich mich, wieso wir eine so finstere Kirchengeschichte haben. Wieso auch viele Gemeinden eine so finstere Gemeindegeschichte haben. Wieso es in manchen Gemeindeversammlungen so finster zugehen kann und so dunkel. Dass manche Leute sich auf privaten Geburtstagsfeiern besser verhalten oder auf Betriebsversammlungen als manchmal in der Gemeinde. Das frage ich mich über die Jahrhunderte hinweg. Und wenn man mal ganz ehrlich ist und die Geschichte ausbreitet und unsere heidnische Umwelt, wenn die uns dann die paar Sachen aus der Kirchengeschichte vorwerfen, die haben ja noch keine Ahnung, was es da noch alles gibt, was die Menschen gar nicht wissen. Und dann sitzen wir hier und sitzen und feiern unseren guten Gott. Warum? Weil das Licht stärker ist als alle Finsternis. Das Licht war so stark, dass die Sklaven in Amerika, die Afroafrikaner, dass die Christen geworden sind, obwohl die, die sie auf den Sklavenschiffen aus Afrika nach Amerika transportiert haben, reformierte Christen waren. Obwohl diejenigen, die sie als Sklaven gehalten haben, jeden Sonntag in den Gottesdienst gingen. Und die werden dennoch Christen, weil das Licht Jesu sogar unsere Dunkelheiten und unsere Finsternisse überstrahlt. Und wenn ich das weiß, dann bekomme ich auch Lust darauf, mal wieder zu schauen, was ist in meinem Leben finster? Was würde ich jetzt hier vorne nicht alles gerne sagen? Wo würde mich ein solcher Anruf erschrecken? Ich bekomme Lust darauf, weil das Licht so hell, wunderschön und gnädig und barmherzig ist. Und deshalb mein Wunsch an Prenzlau, aber ich sehe das hier, ich ertrinke ja hier im Licht bei euch. Ihr strahlt dieses Licht und das wünsche ich auch in Zukunft. Amen.